Wir haben heute unseren Predigtext aus 2. Mose 15. Wir nehmen uns an diesen Sonntagen die Wüstenwanderung des Volkes Israel vor, hatten letztes Mal von dem Wunder gepredigt, wie Gott dem Volk Israel das verschafft, dass sie trockenen Fußes durch das Meer durchziehen können. Und nun, 2. Mose 15, Vers 22 bis 27. Mose ließ Israel ziehen vom Schilfmeer hinaus zu der Wüste Schur. Und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara. Da murrte das Volk wieder Mose und sprach: Was sollen wir trinken? Er schrie zu dem Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Holz. Das warf er ins Wasser. Da wurde es süß. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht und versuchte sie und sprach: Wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm, und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und sie kamen nach Elim. Da waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume, und sie lagerten sich dort am Wasser. Ich muss immer wieder Ihnen sagen, dass ich das verstehe, wenn Leute die Faust gegen Gott ballen und sagen: Wie kann Gott das zulassen? Sie sind empört und erregt. Was da in der Bibel erzählt wird, das ist so ungeheuerlich, dass ich gar nicht erst die vielen aufgeregten Tagesereignisse brauche, die wir in den Nachrichten erfahren und die uns oft eine Anfechtung sind im Glauben. Wie kann Gott denn sowas zulassen, wie das Volk Israel von einer Not zur anderen wandert? Das ist gut, dass das in der Bibel drin steht. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, ob das überhaupt fair ist, das heute zur Grundlage der Predigt zu machen. Sie erwarten doch was ganz anderes. Sie erwarten doch heute eine Ermutigung. Sie erwarten doch Zuspruch. Sie haben es ja wirklich nicht leicht. Und es gibt so viele Lieblingsworte in der Bibel, Kernworte. Könnte man nicht über so ein Wort predigen, das einen aufbaut und das einen tröstet? Aber wir haben uns diese Wüstenwanderung des Volkes Israel nun einmal vorgenommen. Und wenn das in der Bibel drinsteht, dass Gott seine Gemeinde so führt, dann müssen wir uns damit beschäftigen. Sicher, wir haben ja immer gewusst, es gibt in dieser Welt Leid und Tränen. Aber geht das auch uns unmittelbar etwas an? Wir müssen ja aufpassen, wir leben unter diesem kleinen Teil der Menschheit, der ganz außergewöhnlich von Gott versorgt und überschüttet ist mit Gutem. Wir haben einen sozialen Besitzstand wie kein Volk dieser Erde. Wir haben eine Versorgung, wir haben äußeren Frieden, und das schon seit Jahrzehnten. Das ist äußerst ungewöhnlich, auch für die Führungen Gottes. Gott mutet seinen Leuten oft sehr, sehr viel Schweres zu. Und ich bin überzeugt, dass genau das, was hier steht, eine grausame Wirklichkeit bei vielen von ihnen ist. Dass sie sagen: Ach, das andere ist doch bloß äußerlich. Und hinter unserem Wohlstand, hinter unserem Lebensglück, hinter all dem, was man so von vornherein sagen kann, dass wir Geld haben und satt sind und uns nähren können, hinter der Decke, da liegt ja die Not, die schreit ja gen Himmel. Darum wollen wir uns damit auseinandersetzen. Wie kann Gott seine Leute bloß so schwere Wege führen? Wie kann Gott das zulassen? Das ist ja der gleiche Gott, der seinen eigenen Sohn in die dunkle Nacht von Golgatha führt. Und der seine Gemeinde oft unbegreiflich schwere Wege führt. Ich habe es wieder untergegliedert, mein erster Punkt, es sieht alles verzweifelt und hoffnungslos aus. Es sieht alles verzweifelt und hoffnungslos aus. Letzten Sonntag noch waren wir erfüllt von dem Wunder Gottes, wie Gott seinem Volk Weg bahnt durch das Meer. Und plötzlich stehen die Naturgewalten spalier. Und sie erinnern sich noch, dass ich sage, es ist Gott ein kleines, dass er mit unbegreiflichen Wundern vor uns den Weg frei macht und uns seine Hilfe und seine Liebe zeigt. Es war ja ein schlimmes Wechselbad für diese Leute. Sie haben noch die Lieder auf den Lippen, sie singen noch, die Miriam hat noch die Pauken und haut richtig drauf und ist begeistert. Wir haben einen wunderbaren Gott, wir haben einen wunderbaren Gott, der Wunder tut, die Fülle. Er hat eine herrliche Tat getan, der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang. Und dann führt Mose sie in die Wüste Schur. Die haben das anders erlebt, die Israeliten, als das die Touristen heute im Wüstenjeep erleben, mit genügend Wasserproviant. Vielleicht meinen Sie, so wie ich vielleicht auch manchmal gedacht habe, es gibt eben Leute, die sind ein bisschen depressiver veranlagt, die jammern mehr und die klagen mehr. Aber das war ja nicht so bei den Israeliten. Sie waren zuerst ganz zuversichtlich auf diese Wüstenstrecke losgegangen und haben gesagt, das müssen wir eben jetzt auch irgendwie bewältigen und Gott wird auch mit uns sein. Aber je länger sie gehen, umso mehr sinkt der Glaube in ihnen ab und verschwindet. Erzählen Sie mir doch keine Märchen von unserem starken Glauben. Der zerbricht doch, der verlöscht doch wie eine kleine zitternde Flamme. Der hält gar nicht lange vor. Und wenn es dann ein Stückchen weit so geht, dass wir nichts mehr sehen von der Nähe Gottes, dann verzagen wir, dann schreien wir auch mit. Und nicht, dass Sie meinen, das wären nur seelische Tiefen, obwohl die seelischen Tiefen oft fast noch schlimmer sind als die körperlichen Tiefen, aber das ging ja eins ins andere über. Wenn man nicht mehr schlucken kann, wenn der Hals trocken wird und die Zunge dick wird und wenn man dann die Kinder neben sich hat und die dann immer wieder sagen, Papa, wann gibt's endlich was zu trinken? Da dreht's doch einem das Herz herum. Das ist ja nicht bloß, dass man selbst angefochten ist im Glauben, sondern man kann ja die anderen nicht mehr trösten und immer aufrichten. Warum führt Gott seine Leute bloß immer wieder so weiter? Das sieht ja wie sadistisch aus. Gerade noch haben sie seine Wundermacht erlebt und jetzt schon wieder in eine neue Bewährungsprobe hinein. Und das geht ja in den Mosebüchern einfach Schritt um Schritt und Tagereise gerade so weiter. Aber Sie haben ganz recht. Das möchte Gott absichtlich, weil er uns etwas Neues zeigen will. Er möchte uns etwas völlig Neues zeigen, etwas, was wir noch nie richtig so erkannt haben und gesehen haben. Die Israeliten haben in diesen schweren Herausforderungen ja immer wieder schnell das genannt, was ihnen eine Ersatzlösung war. Die sagten, jetzt gehen wir wieder zurück nach Ägypten, das Nilland mit seinen grünen Ufern, das war ihnen erstrebenswert. Die Kultur, die Wissenschaft Ägyptens, da kann man doch leben, da wird man satt. Es wird später einmal in den Mosebüchern so schön beschrieben, was sie an Ägypten gelockt hat. Es war gar nicht viel. So wenig Bedürfnisse kann der Mensch haben. Die sagten, dort gab es wenigstens Zwiebeln und Knoblauch und Kürbisse und Melonen. Wissen Sie, wir haben oft gar kein hohes Lebensziel. Wir bitten Gott und sagen, lieber Gott, gib mir doch wenigstens bloß Arbeit oder gib mir doch wenigstens bloß Gesundheit oder gib mir Frieden oder gib mir die Wohnung, die ich suche. Wir haben so kleine Bedürfnisse und wir verstehen das nicht, warum uns Gott das nicht schenkt. Warum führt er uns nicht zurück nach Ägypten? Weil Gott sie etwas anderes erleben lassen will. Und darum führt er sie in die Wüste Schur. Und mit ihren durstigen Kehlen und mit ihrem ausgetrockneten Körper sollen sie den Gott entdecken, der die Durstigen sättigt. Wenn ich das Ihnen heute predige, weiß ich, was ich jetzt Ihnen zumute. Wir können es in unseren Tagen fast nicht mehr fassen, wenn wir sagen, Gott möchte uns in den Nöten unseres Lebens selbst den Mangel zudecken. Wir meinen immer wieder, das müsste man doch mit beiden Händen packen können. Und ich darf Ihnen sagen, das können Sie mit beiden Händen packen. Sie sagen, wir suchen nur noch dich, den Herrn Jesus Christus, das Angesicht Gottes, das uns vorangeht. Auch wenn uns Gott im Leben viel durchgestrichen hat, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und wir sind alle so satte Wohlstandsbürger geworden und fragen nur noch nach Himmel und Erde. Das ist uns so wichtig, wie wir satt werden. Und Sie sollen doch ihn erkennen und seine Gebote und Weisungen sehen und dann sich denen gehorsam verschreiben. Darum führt sie Gott da hindurch. Das ist die größte Freude, wenn man plötzlich entdeckt, da, er ist doch da, auch in der Dunkelheit. Das hat sie doch auch schon oft getröstet. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück. Nicht, weil du es hell machst, sondern weil du da bist. Und dann habe ich genug an dir. Und das will Gott auch bei ihnen, dass sie sagen, ich suche nichts mehr, ich habe ja dich gefunden, den lebendigen Gott. Mein zweiter Punkt jetzt, Enttäuschungen, die bitter machen. 3 Tage wandern sie so durch die Wüste und es war glutheiß und das Geröll war schwer zu durchqueren. Das war nicht ein Sandweg, sondern das waren sperrige Felsbrocken, an denen man sich die Füße wund rieb. Und da laufen sie weiter und sie taumeln mehr in der Sonnenhitze und plötzlich sagt einer, schaut mal, was ich sehe. Und er hält die Hand an die Stirn und sagt, Wasser, Wasser, man sieht, endlich, da kommt eine Oase, jetzt. Und dann stürzen sie sich auf dieses Wasser und sie rennen, was sie noch rennen können, fallen nieder und sie lachen und sie jauchzen. Und sie schlürfen dieses Wasser in sich hinein und spucken es aus. Es ist ja ungenießbares, salziges, brackiges Wasser. Furchtbar, nicht genießbar. Sagen Sie, jetzt ist ja noch alles noch einmal verstärkt. Wenn man das erlebt, dann ist das nicht bloß bitter, sondern man wird bitter. Und es gibt viele, viele Leute, die sind auch in ihrem Glauben sehr bitter geworden. Die sagen, ich habe so viel mitgemacht, ich kann nicht mehr lachen. Bei mir ist es aus, meine Erfahrungen sind so schlimm. Ich kann mich überhaupt nicht mehr freuen, an nichts mehr. Dieses Bild vom Trinken ist ja in der Bibel oft aufgenommen. Von dem großen Lebensdurst, vom Wasser in diesem heißen Land, wo Israel immer lebt, hat man dieses Bild ja immer wieder genommen als das Bild für den Lebenshunger. Darf ich mal kurz nochmal stehen bleiben? Das ist ja immer so, dass die Bibelworte ja gleichzeitig auch bildhaft zu uns reden, bei aller Tatsächlichkeit der Geschehnisse. Ich sehe junge Menschen vor mir, die einmal fröhlich hineinziehen in ihr Lebensglück und heiraten. Und nach 2 Jahren war es Bitterwasser. Und das alles, was sie sich mit so großen Wünschen und mit den Glückwünschen hier Freunde begonnen haben, war nur bitter. Sie können es nicht trinken. Da war ein Familienvater, an den ich jetzt denke, 35 Jahre, 4 nette Kinder. Da steht die Familie um sein Krankenbett, er ist krebskrank und sie nehmen Abschied. Dass das Leben so bitter sein kann, so bitter. Und Sie könnten jetzt hinzufügen, was Sie durchmachen, an Leid, an Tränen, an Unrecht. Vielleicht sind Sie schon von Ihren Eltern ungerecht behandelt worden, Ihre Geschwister wurden bevorzugt und Sie sind bitter geworden, sagen, ich kann es nicht mehr trinken. Es steht auch in der Bibel die schöne Geschichte von der Naemi, der Schwiegermutter der Ruth. Und die sagt zu ihren Schwiegertöchtern, nennt mich nicht mehr Naemi. Die Witwen unter uns wissen warum. Nennt mich Mara, nennt mich Bitterwasser. Das wissen die Witwen, wie das ist. Wenn man plötzlich nicht mehr die Anerkennung hat und von den anderen nicht mehr richtig vollgenommen wird und auf der Seite liegen gelassen wird, das ist ein Bitterwasser. Man will es trinken und man kann es nicht trinken. In unseren Tagen ist es ja richtig schön, wie wir uns alle noch einmal einen Ruck geben und sagen, wir müssen die Welt verändern. Wir müssen die Welt richtig schön machen. Selbst durch die Kirchen geht dieser Ruck. Und wir sagen, Mensch, wir reden doch jetzt in der Predigt nicht über Gott und sein Wort. Jetzt reden wir über die Sozialprobleme, über den Weltfrieden und wie wir die Welt verändern und neu gestalten wollen. Und das ist nochmal so ein Rausch, wo wir sagen, wir machen die Welt richtig schön bewohnbar. Alle Menschen sollen so Gerechtigkeit haben, wie wir die Menschenrechte verwirklichen. Wer gönnt das nicht der Welt? Und wir müssen die Ursachen der Armut in der Welt bekämpfen. Ich arbeite in diesem Ziel. Aber nicht mal symbolisch schaffen wir es. Für die meisten Menschen bleibt das ganze irdische Leben nur ein scheußliches Bitterwasser, das sie nicht trinken können. Ja, was möchtest du denn dann predigen? Möchtest du denn wirklich das predigen, dass da der Mose ein Hölzlein reinwirft und das Wasser, dass ich nicht lache, und das wird dann plötzlich süß? Doch, das möchte ich Ihnen heute predigen. Ja, was war denn da passiert? Gibt es denn solche Zauberpartikel, die man bloß reinwerfen muss, nennen sie gut? Ja. Und wenn Sie ein wenig Ihr Neues Testament kennen, dann wissen Sie, dass es nicht um ein Holzstückchen geht und nicht um ein chemisches Mittelchen, sondern wenn Sie in das Bitterwasser Ihres Lebens den gekreuzigten Jesus Christus hereinnehmen, und manche Ausleger haben gesagt, das ist ja nicht von ungefähr, das mit dem Holz und dann mit dem Kreuzesholz. Wenn Sie das Kreuz Jesu nehmen in die Bitterkeit Ihres Lebens und sagen, ich weiß, dass Jesus für mich starb und er mein schwieriges, notvolles Leben getragen hat und er gibt mir seinen Frieden und ich darf leben unter seinem Schutz, dann wird auf einmal das, was Bitterwasser war, süß und trinkbar. Wirklich. Ja, wie Paulus sagt, in dem allem überwinden wir weit. Er blieb nicht stehen an dem vielen Unrecht, das ihm widerfahren ist. Gott ist für uns, wer kann jetzt noch gegen uns sein? Er gehe durch die Wüstenstrecke seines Lebens. Aber ich weiß, man kann das so gar nicht fassen, das klingt so in der Predigt, so ganz kurz und knapp. Ich will es versuchen, Ihnen an einem Beispiel zu sagen und zu verdeutlichen. Mir hat da einer, weil er weiß, was ich so manchmal liebe, an Musikbändchen geschenkt mit amerikanischen geistlichen Liedern, Heilsliedern. Und wie das die Amerikaner so schön machen, das ist ein bisschen schmalzig und, Sie dürfen gerne auch sagen, schnulzig. Aber gerade so beim Autofahren, das Richtige. Und da ist ein Lied dabei, das viele von Ihnen kennen, wo ich auch immer sage, ich kann das in der Bibelstunde nicht singen. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist oft gar nicht wohl. Aber da habe ich vor einiger Zeit gelesen, wie das Lied entstanden ist. Das war ein Rechtsanwalt Spafford in Chicago im letzten Jahrhundert. Und seine Frau ist mit 4 Kindern mit dem Schiff Ville de Havre nach Europa gefahren. Und auf dem Atlantik geht dieses Schiff in 1 Stunde unter. Die Mutter wird gerettet, die Einzige wird aufgefischt. Und sie telegrafiert ihrem Mann, ich bin der einzige Überlebende der Familie. Und da hat dieser Rechtsanwalt dieses Lied gedichtet. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch allezeit singt, mir ist wohl. Mir ist wohl in dem Herrn. Das geht nicht so leicht, dass das Bitterwasser süß wird. Aber ich kann es nur dadurch machen, indem ich Christus hineinnehme, der für mich gestorben ist. Es kann sein, Sie sind jahrelang im Gottesdienst gewesen. Sie kennen das alles, was an Karfreitag und an Ostern gepredigt wird. Aber Sie haben das noch nie so vollzogen, dass Sie sagen, ich weiß, dass Christus mich trägt, dass er für mich gestorben ist und dass ich einmal seine Herrlichkeit schauen darf. Und im Lied heißt es dann weiter von dem Ernst, wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dieses Wort mir als Stern, mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn, mir ist wohl in dem Herrn. Ich darf das immer wieder in meinem Dienst erleben, bei Menschen, die verzweifelt sind, wo sie vielleicht Abschied nehmen müssen von einem lieben Ehegatten, in der Todeskrankheit, Not. Wenn man es einen an diesen Tagen gesagt, ein junger Mann, eine Frau todkrank, sagt, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben, obwohl ich schon jahrelang und jahrzehntelang Christ bin, richtig sagen können, dein Wille geschehe. Ich habe gewusst, er liebt mich wirklich, auch wenn alles ganz anders aussieht bei mir. Diese Gewissheit habe ich nur dort, wo ich auf die Liebe Gottes sehe und den Frieden, den er mir anbietet. Auch dieses andere Lied, das wir gesungen haben, was Gott tut, das ist wohlgetan. Er wird mich wohl bedenken. Er als mein Arzt und Wundermann wird mir nicht Gift einschenken für Arznei. Gott ist getreu. Drum will ich auf ihn bauen und seiner Güte trauen. Ja, jetzt sind wir dran, ob wir das so verstehen, warum Gott uns manchmal diese Wege führt. Warum er uns nicht nach Ägypten ausweichen lässt. Und warum aller Trost und alle Freude allein in ihm liegt. Aber jetzt noch ein letzter Punkt, der Herr geht mit. Die Wüstentour bricht da nicht ab. Nicht, dass Sie meinen, es ginge nur um Leiden, gar nicht so. Wahrscheinlich sind die meisten von Ihnen heute sehr glücklich. Und Sie sagen, bei mir ist eher so, wie es da heißt, der Herr führt weiter nach Elim. Und da sind wie viele Wasserquellen? Da waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume. Das ist auch bei mir. Genieße das, wie Gott mir all das Schöne darreicht. Das ist doch kein Widerspruch, dass wir zu Tisch sitzen und Gott preisen über seinen Gaben, dass wir uns freuen an der Gesundheit, dass wir das Leben ausschöpfen in seiner Schönheit. Wie saßen sie da und tranken dieses Wasser, wie freuten sie sich am Rauschen der Palmen. Und dann haben sie begriffen, wie Mose ihnen das erklärte, ich bin der Herr, dein Arzt. Es ist gut, wenn man Gott als den Arzt hat. Das spricht nicht gegen die irdischen Ärzte, die brauchen wir auch noch. Aber das ist ja so schön, dass hinter den irdischen Ärzten der himmlische Arzt steht. Und er durch diese irdischen Ärzte oft genug wirken kann, wo wir ihn bitten und wir sagen, Herr, wir sind offen für deine Behandlungstherapie. Wir wissen gar nicht, was du jetzt mit uns vorhast. Aber wir sind so froh, dass wir in deiner Fürsorge sind, in deiner Therapie, in deiner Versorgung. Und wir gehen unsere Straße fröhlich, steht ja oft in der Bibel drin, dass er mir den Tisch deckt im Angesicht meiner Feinde. Ich habe oft drüber nachgedacht, warum denn da noch die Feinde da sind. Wir wünschen uns ja immer eine Welt, wo es keine Feinde mehr gibt, aber wahrscheinlich gibt es kein Leben ohne Anfechtung. Und Sie alle erleben das. Aber der Herr deckt Ihnen den Tisch und er lädt Sie ein zur Quelle und sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Er will satt machen. Israel hat es erst in der Wüste entdeckt. Wir sind so unsagbar reich, wenn wir den Herrn haben. Wenn wir mit ganzem Herzen ihm vertrauen. Amen.